Rosetta wurde im März 2004 gestartet, kommt dreimal an der Erde vorbei, einmal am Mars.
First of its kind for an Ariane 5. The launcher, as you see, is on the pad. The clock is ticking.
Und fliegt dann weit von der Sonne weg, ungefähr fünfmal so weit wie die Erde von der Sonne ist, in die Tiefen des Sonnensystems.
Wir sind noch nie mit einer Sonde zu einem Kometen geflogen.
Das erste Mal, dass man es wirklich wagt.
Sich auf den Kometen zu setzen, dort zu verankern, Proben zu nehmen.
Wir fliegen zum Kometen hin, nicht vorbei. Wir bleiben dort, wir umkreisen ihn.
All das hat man bis jetzt noch nie gemacht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des AstroGeo-Podcast. Das ist Ausgabe 10, es hat mal wieder eine längere Pause gegeben und ich möchte meinen Einstand in das neue Jahr geben mit einem recht aktuellen Thema. Es soll nämlich heute gehen um Rosetta. Ihr werdet sicher schon an dem kleinen Intro gehört haben. Heute ist der 23. Januar, genau vor drei Tagen, am 20. Januar nämlich. Da ist die ESA-Raumsonde Rosetta aufgewacht. Die war über drei Jahre in einem sogenannten Deep Hibernation Mode, also in einer Art Tiefschlafmodus. Rosetta fliegt mit Solarzellen, hat sich weit von der Sonne entfernt und musste sozusagen seine Systeme runterfahren, um die verbleibende Energie dazu zu nutzen, warm zu bleiben und hoffentlich im richtigen Moment wieder aufzuwachen. Das ist jetzt passiert. Ab Mai diesen Jahres wird Rosetta sich einem Kometen nähern. Dieser Komet hat den Namen 67P Churyumov-Gerasimenko. Und dann werden wir sehen, was die Sonde uns von ihm zeigen wird. Zunächst wissen wir jetzt erstmal, die Sonde hat den Winterschlaf gut überstanden. Das Signal, was am Montag zur Erde geschickt wurde, weist auf eine gute Gesundheit hin. Die ESA-Techniker sind wohl gerade noch dabei zu testen, ob die Sonde bereit ist für die Annäherung an den Kometen. Und es dauert sicher noch ein bisschen, bis Rosetta erste Bilder liefern wird. Bis dahin würde ich euch gerne vorbereiten auf das, was Rosetta uns in Kürze liefern wird, denn Rosetta wird sich ja dem Kometen annähern und irgendwann auch anfangen, die ersten Bilder von dort zu übertragen. Denn wie sich der Komet verhält, das war lange Zeit gar nicht klar. Kometenkern, der bewegt sich ja sehr weit weg von der Sonne und kommt ihr irgendwann wieder näher und beginnt dann irgendwann in der Nähe der Sonne seinen typischen Schweif auszubilden. Das ist für die Mission von Rosetta sehr interessant, denn die wird ja mehrere Jahre diesen Kometen umkreisen. Ein Lander, der in Deutschland entwickelt wurde und gebaut wurde, auf ihm absetzen. Zu diesem Thema ist im August 2013 eine Veröffentlichung erschienen. Die Autoren unter denen sind auch zwei Astronomen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau. Und die habe ich damals interviewt. Das waren zum einen der Colin Snodgrass und Hermann Böhnhardt. Der ist Projektwissenschaftler für den Philae-Lander. In dieser Veröffentlichung, ja, da ging es darum, dass die Astronomen zusammen mit internationalen Partnern versucht haben, mehr über 67P Churyumov-Gerasimenko zu erfahren. Und dabei ist einiges herausgekommen, wie sich zeigte. Das Interview, das habe ich mit den beiden auf Deutsch und auf Englisch geführt. Ich würde deshalb das Interview so stehen lassen, lediglich die Fragen jeweils übersetzen. Ja, ich fange an mit einer Frage, nämlich an Colin Snodgrass. Wie unterscheiden sich eigentlich Kometen? Kann man vorhersagen, wann sich der Schweif ausprägt?
One comet at a certain distance from the sun might show really a lot of activity, broad tails and so on, and another comet at the same distance might be barely active at all. So it's difficult to know ahead of time what a particular comet will do, and this potentially bright comet Ison that's approaching the sun this year is an example of that. There's predictions that it will be a very bright comet and very spectacular, and there are other predictions that say it'll fizzle out and not do anything, and this is still something that's not very well known.
Also manchmal ist ein Komet hell, manchmal ist er weniger hell, der Schweif, den er ausprägt. Bezieht sich das jetzt nur auf einen einzelnen Kometen, oder die Frage, unterscheiden sich nur verschiedene Kometen?
The sort of short period comets like Churyumov-Gerasimenko, the one that Rosetta goes to, are relatively well repeat reasonably well. They can be relied on to behave as well as you can expect for a comet. But it requires testing for any given comet to see whether it's a well-behaved one or whether it behaves unpredictably.
Also es geht darum, ist ein Komet well-behaved, verhält er sich gut, normal oder nicht? Und das muss man tatsächlich bei jedem einzelnen Kometen testen, was die Forscher ja auch gemacht haben. Dabei ist dieses Paper entstanden, was jetzt im letzten August erschienen ist. Meine nächste Frage war, warum gerade Rosetta zu diesem Kometen geschickt wurde. Also ist dessen Berechenbarkeit, ist offenbar ganz gut berechenbar, war das auch einer der Gründe, die Sonde dorthin zu schicken?
They didn't really know much about this comet when it was selected. It was selected because it was possible to reach it. So it's because it has an orbit that could be reached with the rocket at the right time.
Also die Berechenbarkeit spielte eigentlich gar keine Rolle. Es ging vor allem darum, damals im Jahr 2004 überhaupt mal einen Kometen zu haben, wo man die Sonde sicher hinschicken kann. Ursprünglich war es ja geplant gewesen, einen ganz anderen Kometen, Virtanen, anzufliegen, was durch Probleme mit der Ariane 5-Rakete dann nicht passiert ist. Um jetzt diesen neuen Kometen, Zielkometen anzufliegen, waren drei Vorbeiflüge an der Erde nötig, ein Mars-Vorbeiflug, um Schwung zu holen, um die Sonne schnell genug zu machen. Die nächste Frage, wie untersucht man einen Kometen, der so erstmal ja auch überwiegend sehr weit weg ist von der Sonne?
Up until the point when it was selected as the mission target, there had been a few images of it taken when it was close to the sun and a handful of attempts to observe it when it's far from the sun and inactive, but there was not so much done. Once it was selected, of course, then it became a very high priority to learn as much as possible about this comet. So then it was observed at that point when it was selected. It had just passed perihelion, the closest point in its orbit to the sun, and was outbound, and the activity gradually dropping off. So there were a lot of people sort of scrambled then to get telescope time to look at it and study it then in a couple of years, and that was in 2002, 2003. And then sort of through 2004, 2005 through to 2007, a lot of people studied it with very large telescopes to look at it when it was at the outer part of its orbit, when it was inactive, because that's when you can study the nucleus of the comet, the central solid body. Because when it's close to the sun, you only see the bright activity, you don't see the nucleus itself. And then since then, we've continued to follow this comet on a reasonably regular basis through now 1.5 orbits around the sun.
Also am Anfang waren die Beobachtungen recht sporadisch. In letzter Zeit, in den letzten 1,5 Orbits, waren die Astronomen gut dran, den Kometen im Auge zu behalten. Meine nächste Frage: Warum ist es überhaupt schwer, einen Kometen zu beobachten, wenn er weit weg ist?
Well, when a comet's far from the sun, it is a very faint object. The comet nucleus is perhaps only a few kilometers across, 4 kilometers across in the case of CG, and they are very dark bodies. They're darker than a lump of coal. So if you can imagine that there's something that's relatively small and very dark at a great distance that doesn't give off its own light, is only reflecting back the sunlight, it means that it's a very faint thing when it's far from the sun, and therefore it requires a very big telescope to observe it. With CG, there's an added complication that the orientation of its orbit means that when it's far from the sun, it's often seen from Earth in front of a very clouded stellar background, so it ends up being aligned between us and the galactic center. So there are many, many stars in the background, and you're looking for a very faint dot moving against a very crowded field.
Also ein Kometenkern ist erstmal, wenn er weit von der Sonne weg ist, dunkel und klein und lichtschwach. Hinzu kommt, wenn er sich optisch, rein perspektivisch vor dem Band der Milchstraße bewegt, ist er besonders schwer zu entdecken. Ein winziger Punkt vor einer sehr großen Zahl von teilweise helleren Sternen. Was haben die Astronomen versucht, dagegen zu tun? Wie haben sie versucht, den Kometen trotzdem im Blick zu behalten.
But in our paper, what we applied is a technique which hasn't really been used much in solar system work before, but is used regularly for people who study the stars towards the galactic center. So there's a it's a technique called difference image analysis, and this technique it allows you to take one image of your star field and then blur it in such a way that that one template image then matches every other image you take. Because, of course, when you take a series of images of one star field from the ground, the changing atmosphere means that the stars subtly change and blur and twinkle. So you want to be able to correct for these subtle changes in the stars so that you can then match that and subtract away every star that stays the same brightness. And this is a technique which has been used so that people can study variable stars, stars that get brighter and fainter, and also to look for planets around other stars by looking for photometric signatures, for looking for signatures in their changing brightness. So this technique is used to isolate the few stars which change in brightness in a very crowded field like that. But it can also work for isolating something like a comet that moves against the star background.
Also eine Methode, mit der eigentlich Exoplaneten gesucht werden, in der man versucht, in schneller Folge Bilder des Himmels zu machen und einfach guckt, was sich zwischen diesen Bildern verändert. Das muss etwas sein, was sich bewegt. In dem Fall war es der Komet.
What we find is that CG is a reasonably well-behaved comet. Its brightness around an orbit changes in a reasonably repetitive way, so it's about the same brightness at a certain distance from the Sun on each orbit. And this is a very good thing for Rosetta because it means we can hope to have some realistic predictions based on these observations if we look ahead to next year. And then the other thing that we found was that when we look at the very far part of the orbit as the comet comes in towards the Sun, is that we see evidence that the comet has some faint activity already quite far from the Sun, beyond 4 astronomical units. And an astronomical unit is the distance between the Sun and the Earth, and is a sort of standard scale we use for measuring distances in the solar system. And a lot of people work with this sort of ballpark figure that comets become active when they're less than 3 AU from the Sun. And this is known for a while that this is only a very approximate estimate, but it's still something that people have in mind. And it's something that, you know, for the Rosetta project, we try to land before or around the time that the comet gets to 3 AU. But what we find is that the comet shows some activity before that at quite large distance.
Also Kometen werden, das war die ursprüngliche Information, die Astronomen hatten, die werden aktiv, wenn sie ungefähr 3 AU, also 3 astronomische Units, astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sind, dann bildet sich so langsam der Schweif aus und so eine Staubwolke um den Planeten, das sogenannte Koma. Bei Churyumov-Gerasimenko ist es offenbar nicht der Fall, also das haben die Forscher jetzt gesehen, das ist auch so die größte Neuigkeit dieser Veröffentlichung, an der auch Colin Snodgrass beteiligt war. Und das passiert bei diesem Kometen halt wahrscheinlich schon zwischen 4 und 3 AU von der Sonne. Das heißt, es könnte sein, dass der Komet schon aktiv ist, wenn Rosetta dort eintrifft. Meine nächste Frage ist, was heißt in dem Fall Aktivität? Also ist da wirklich schon, also können wir damit rechnen, dass dann schon ein ganzer Schweif zu sehen ist?
In the very early images, the evidence we see is that it still looks like a dot, but the dot is brighter than it would be if it was just the inactive nucleus. So we know now what size this nucleus is, and we can calculate based on the observing geometry how bright it should be at a given time. And what we saw was that the comet was brighter than this, and this means that there is extra area effectively reflecting sunlight back, which means there's dust around the comet already. But it's only in the very early images we don't already see a tail or a structure like this. The activity is still in a very small area around the comet, and this is too small to resolve with even the largest telescopes.
Also was die erdgebundenen Teleskope gesehen haben, ist, dass dieser so punktartige Komet in den Teleskopen ein bisschen größer wirkt. Also es gibt so eine Art Koma, so eine Art Staubbereich um den Kometen. Das können die Astronomen sagen. Was es genau bedeutet, das wissen sie auch nicht, denn so genau ist die Auflösung dann halt auch nicht bei so einem kleinen Objekt, wenn es weit von der Sonne weg ist. Meine nächste Frage war, wie verändert sich denn der Komet auf seinem Orbit? Also was ist da zu erwarten?
We see that the overall shape of the coma in the tails changes as it goes around the sun. We see a relatively sort of symmetrical shape of the coma as the comet becomes active or more brightly active as it comes inbound. And then on the outbound leg, we see that it has, as well as this coma, it has a trail of sort of larger dust lifted off from the comet as it comes past perihelion. So we see this sort of change in morphology as the comet goes around the sun, but in the large scale, in the coma. And the nucleus, we don't see any changes from ground-based observations because the changes are too subtle for that. That's what Rosetta will look for.
Okay, also das Koma und der Schweif, die verändern sich tatsächlich auf der Bahn. Was genau am Nukleus passiert, also sozusagen im Kern der Bereich des Kometen, der aus festem Material besteht, aus Gas und aus Staub und Wassereis, das wird sich nur Rosetta aus der Nähe angucken können. Dafür sind die Teleskope tatsächlich zu schlecht. Aber was ist denn zu erwarten? Also was sagen die Modelle der Astronomen, was Rosetta vorfinden wird, wenn es dort ankommt?
Yes, you can do the sort of calculation that says if you see this much dust and material being lifted from the surface of the comet, then the comet has to lose some meter or so of the surface each orbit round on average. So there's clearly large changes on the surface on a resolved scale, but only images from a spacecraft will actually show you those. That's losing a meter or so on a 4 kilometer body is too small a change to see with a telescope.
Genau, also Rosetta wird es zeigen. Es gibt offenbar Modelle, die irgendwelche Zahlen möglich machen. Meine nächste Frage, was passiert denn genau, wenn ein Schweif entsteht? Was kann man heute schon darüber sagen?
Well, the picture we have of how the material is lifted from a comet is a comet nucleus is a mix of ice and dust. And as it approaches the sun, the ice is heated and sublimates and turns from ice directly to gas. And as it turns to gas, this gas flows outwards and carries with it dust and rocky material that's trapped within the ice. So that the picture is that as you get closer to the sun, this rate increases and it produces more and more material. But of course, you should also see changes as the comet rotates with which side of it is in sunlight, and so on a sort of daily basis. There are variations in the level of activity.
Also wenn Rosetta dort ist, wird nicht nur der Schweif wahrscheinlich mit der Zeit stärker, sondern es gibt auch so im Tagesrhythmus höchstwahrscheinlich Variationen. Der Kometenkern wird rotieren vermutlich. Also es wird sicher einiges los sein. Meine nächste Frage geht an Hermann Bönhardt, der sich ja vor allen Dingen mit dem Philae-Länder beschäftigt. Und die Frage ist ja, diese Ergebnisse, die jetzt zeigen, der Kometenkern ist vielleicht ein bisschen früher aktiv. Rosetta, der jetzige Plan ist, dass Rosetta den Länder im November 2014 absetzen wird. Hat das Ergebnis, was jetzt veröffentlicht wurde, denn irgendwelche Auswirkungen auf den Zeitplan der Landung?
Ja, es gibt natürlich den Zeitplan, der liegt seit langer Zeit fest für Rosetta. Mit der Annäherungsphase, die im Sommer nächsten Jahres stattfindet, und dann die Inspektionsphase des Landeplatzes. Das ist also im Spätsommer und Frühherbst, also August, September, Anfang Oktober 2014 der Fall. Und dann wird die Landung vorbereitet, die Anfang November 2014 stattfinden soll. In dieser Zeit nähert sich die Sonde ziemlich kontinuierlich dem Kometenkern von etwa ein paar hundert Kilometer Abstand zu etwa 20 oder 10 Kilometer Abstand. Und im optimalen Fall erwartet man auch, dass man vielleicht auf 5 Kilometer an das Zentrum des Kometen heranfliegen können, bevor die Landesonde abgesetzt werden kann. Das ist notwendig, um die entsprechende Auflösung an der Oberfläche zu bekommen für eine sichere Landung. Der Lander mit dem Namen Philae hat bestimmte Anforderungen. Zum Beispiel, es ist kein aktiver Lander, er wird komplett einfach nur abgeworfen, wenn man es im Deutschen ausdrücken will. Hat allerdings eine Lagestabilisierung, also ein Trallrad, das ihn also so hält, dass wir davon ausgehen können, und das ist eine Bedingung, wir können nur senkrecht zur Oberfläche landen. Dazu müssen wir wissen, wie die Oberfläche des Landeplatzes ausschaut und wo diese senkrechte Landung genau auf dem Körper möglich ist. Und es ist auch abhängig dann von zum Beispiel dem sogenannten Delivery Orbit, das heißt, das Rosetta Spacecraft muss uns ja in die Nähe des Absetzepunktes bringen und das muss zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Entfernung stattfinden, sodass die Absetzung mit dem Zielpunkt, das ist ja ein passiver Abwurf sozusagen, erfolgen kann. Wir können das nach der Separation nicht mehr korrigieren. Und zudem, und deswegen gibt es da Unsicherheiten bei der Ausführung und die erfordern diese Inspektion des Kometen vor Ort durch Rosetta selbst im Sommer nächsten Jahres. Wir wissen, dass lokale Environment nicht weder an der Oberfläche noch, wo Rosetta sozusagen durchfliegen muss, in Form von, ja, das ist eine Gaswolke drumherum durch die Aktivität und auch Staub, wie Colin Snodgrass erklärt hat. Das kennt man nicht im Detail gut genug, um so eine Planung also jetzt Jahre vorher machen zu können, sondern die wird erst kurzfristig stattfinden aufgrund von Messungen, Bildern, Messungen von anderen Instrumenten an Bord Rosetta.
Trotzdem nochmal die Frage, wie stark ist denn dieser Zeitpunkt für die Landung in Stein gemeißelt? Also sind plus minus 2 Monate früher oder später auch drin? Sollte sich zeigen, dass Churyumov-Gerasimenko viel aktiver ist, als das ursprünglich geplant war?
Aus jetziger Sicht betrachtet nicht. Das wäre also ein sehr unerwarteter Fall. Also da müsste sozusagen der Komet einen Outburst machen in der Anflugflage auf die Sonne, wenn Rosetta gerade ankommt. Wenn er sich so verhält, wie er in den vergangenen Orbits erschienen ist, durch Teleskopbeobachtungen, da wären wir wahrscheinlich für so einen Unsicherheitsspielraum im Landezeitpunkt von vielleicht 2 Wochen haben.
Was bedeutet denn eigentlich so eine Aktivität eines Kometen, der von Ferne betrachtet schon sehr beeindruckend ist? Also so ein gewaltiger Schweif, der sich teilweise über Millionen Kilometer ziehen kann. Was bedeutet das, dass jetzt Philae das Ziel hat, gerade die Quelle eines solchen Schweifes anzufliegen? Der Lander, ein kleiner Lander, der ja auch nicht viel größer als eine Waschmaschine.
Ja, der Lander ist so eine Art Box, rund gerechnet 1 Meter Kantenlänge für die Box und hat 3 Beine, auf die er landen soll und wird auch verankert durch Harpunen und durch sogenannte Eisschrauben an der Oberfläche. Man muss dafür nicht vergessen, also der Komet hat keine signifikante Gravitation, die einen festhält wie auf der Erde, wo man also durch die Masse der Erde festgehalten wird auf der Oberfläche. Das gilt ja für den Kometen nicht. Wir kommen mit etwa 1 Meter pro Sekunde Landegeschwindigkeit an und müssen die also abbremsen, abfedern und dann an der Oberfläche bleiben mit Verankerungsmöglichkeiten. Und natürlich die Aktivität an der Oberfläche könnte uns im Prinzip auch wieder nach oben bringen, nicht nur durch den Rückstoß, sondern auch durch das Gas oder Staub. Chancen sind allerdings klein. Die Aktivität an der Oberfläche, wie man sich die vorstellt, ja, das ist genau der Grund, weshalb wir da hinfliegen oder einer der Gründe. Es gibt keine profunde Vorstellung dafür, wo man sagen kann, okay, das schreiben wir jetzt in ein Lehrbuch rein und das gilt für die Ewigkeiten. Soweit sind wir leider noch nicht. Und die Rosetta-Mission soll das genau herausfinden. Also was man weiß ist, an der Oberfläche gibt es halt das dunkle Material. Aber wir wissen umgekehrt auch, wir brauchen für die Aktivität ein Treibergas. Das ist auch eigentlich identifiziert, nämlich das Wassereis, zumindest in der Entfernung, in der wir landen werden, ist Wassereis am Kometen, das also etwa wahrscheinlich die Hälfte der Masse des Kometenkerns ausmacht, das Treibergas. Aber leider haben wir das Wassereis bei den früheren Vorbeiflügen an Kometen, es gibt ja schon einige Vorbeiflüge in der Vergangenheit, wurde Wassereis eigentlich nie so richtig an der Oberfläche gefunden. Das heißt also, das momentane Bild schaut so aus, die Oberfläche hat dunkles Material, vielleicht staubähnliches Material, und das Treibergas ist gar nicht so präsent an der Oberfläche, sondern sitzt irgendwie tiefer drunter. Und das ist also, dieses Szenario gilt es also vielleicht zu bestätigen, auch zu verfeinern, und der Lander soll dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben wir da also Bohrgeräte an Bord, wo wir also in die Oberfläche hineinbohren können, um herauszufinden, hoffentlich, wie tief dieses Eis unter der Oberfläche sitzt und dann auch, wie es überhaupt in Gasform an die Oberfläche kommen kann und dort die Staubkörner, die da liegen, beschleunigen können. Das wird untersucht werden.
Also mit anderen Worten, es kann sein, dass Philae früher zu landen hat, aber es ist unwahrscheinlich und auch nicht das größte Problem der Forscher. Meine letzte Frage, die ich noch hatte an die zwei Astronomen. Jetzt sieht es so aus, dass der Kometenkern ein bisschen früher aktiv wird. Und die Frage, wird es Rosetta möglich sein, das auch zu beobachten?
I think every effort will be made to start taking data as early as possible. But the important thing to remember with Rosetta is that it's been in complete hibernation in deep space for 3 years now. So the first thing, once it's turned back on, that has to be done is to wake up all of these systems one by one and to check everything very carefully. So that will have to happen first before we can take any data on the comet. But there is obviously interest in getting first images of the comet for as early as possible and having the other instruments that can sense the comet from large distance also on and collecting data as soon as they can.
Also Rosetta, die Sonde, die ja gerade vor 3 Tagen aus der Winterstarre erwacht ist, wird jetzt erstmal angeschaltet und das wird sicher einige Zeit dauern, bis die ersten Bilder gemacht werden und der Komet sozusagen schon mal betrachtet wird. Aber das ist sicher eine der nächsten Aufgaben, die von den Wissenschaftlern durchgeführt wird. Ist denn der Lander, der viele Lander, in irgendeiner Weise von den neuen Ergebnissen betroffen? Das war meine letzte Frage an Hermann Bönhardt.
Ich kann vielleicht noch sagen, aus Ländersicht ist diese frühe Aktivität eigentlich quasi erwartet worden und in dem Maße, wie sie jetzt gemessen wurde, auch kein Problem. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass wir eigentlich landen können. Für uns ist die während des Descents eigentlich die Staub- und Gasaktivität des Kometen von zweiter Wichtigkeit. Das Gravitationsfeld ist das Wichtige und die Rotation, sodass wir da also nicht beunruhigt sind. Wenn das jetzt 100-fach stärker wäre, ändert sich die Situation, dann wären wir vielleicht in dieser Phase von der Frage, die Sie früher gestellt haben, wir müssen früher landen.
Also erstmal sieht alles gut aus, alles ist grün, Rosetta ist auf Kurs und wieder aktiviert. Spätestens im Mai werden wir mehr erfahren, dann beginnt sozusagen der Eintritt der Sonde in das Gravitationsfeld von Churyumov-Gerasimenko. Vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass Teleskope der Europäischen Südsternwarte in Chile erste Bilder des Kometen aufgenommen hat. Da kann man jetzt auch noch nicht so viel über die Aktivität sagen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also es bleibt spannend und Richtung Mai wissen wir sicher mehr. Ja, das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich habe hier an dieser Stelle ja ein Rechercheinterview verwertet, das ich damals im letzten Sommer für meine Arbeit für den Deutschlandfunk geführt habe. Ich hätte gerne Feedback, ob dieses Format euch so zusagt, ob die Einflechtung von englischsprachigen O-Tonen in einen deutschsprachigen Podcast so in Ordnung ist oder ob ich die Art der Einbindung vielleicht verändern sollte. Da freue ich mich gerne über Rückmeldungen in der Kommentarspalte. Und ja, das ist ja auch ein Format, was ich kürzlich schon mal verwendet habe, um mit Dawn Sumner über den US-Shutdown zu sprechen. Ja, dann danke ich nochmal fürs Zuhören und wir hören uns sicher demnächst wieder. Tschüss.